ARD Sounds.
Es muss ein extrem ungewöhnlicher Anblick gewesen sein, da 1991 in Belgien. Auf der Rennstrecke von Spa ist ein Mann unterwegs. Doch, nee, nicht in einem Formel-1-Auto, sondern, yes, genau, auf einem Fahrrad. Kein Witz. Dieser Mann heißt Michael Schumacher und dieser Moment wird den gesamten Rennsport für immer verändern. Freundinnen und Freunde des Wissens, heute tauchen wir, ich würde sagen, ganz schön in meine Kindheit ein. Ich weiß nämlich noch genau, am Wochenende waren bei uns, also bei mir und meiner Familie, immer zwei Dinge angesagt. Fußball und Formel 1. Besonders die großen Rennen sonntags wurden richtig zelebriert. Wir haben immer alle mitgefiebert, vor allem wegen eines deutschen Fahrers, der die Formel 1 prägt wie wenig andere. Heute werden wir über ihn sprechen. Wir werden klären, wie Michael Schumacher schon sehr früh seinen Weg und seine Leidenschaft für das Lenkrad findet, weshalb der kleine Fahrradtrip, den wir gerade erwähnt haben, über die Rennstrecke von Spa so unglaublich wichtig für seine Karriere wird, wie er dann Dinge vollbringt, die nicht für möglich gehalten werden und wie es dann 2013 zum tragischen Unglück in den Alpen kommt. Das alles heute, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Ein Junge aus Kerpen. Es ist der 3. Januar 1969, als in einem rheinländischen Krankenhaus der kleine Michael Schumacher zur Welt kommt. Er wächst danach in der Nähe der Kleinstadt Kerpen auf, das ist nicht weit weg von Köln. Seine Familie ist alles andere als reich. Sie hält sich mit dem Betrieb eines sehr besonderen Unternehmens über Wasser. Eins, das für Michael damals richtungsweisend sein wird, denn es ist eine Kartbahn. Go-Karts werden in den 50er Jahren in den USA erfunden. Kleine Mini-Autos mit kleinen Mini-Motoren, die aber trotzdem indoor ca. 50 bis 60 km/h fahren können. Vater Rolf Schumacher kümmert sich dabei um den Betrieb der Bahn, Mutter Elisabeth um den dazugehörigen Imbiss, die Kartkantine. Für die Eltern ein ganz schöner Kraftakt, denn die Bahn erfordert viel Zeit, sehr intensive Betreuung und Pflege. Dazu bekommen sie 6 Jahre nach Michael noch einen zweiten Sohn, Ralf Schumacher. Wie sehr sich aber noch all diese Arbeit rund um die Kartbahn für die Familie auszahlen wird, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Nur eine Sache ist schon früh klar. Michael ist unglaublich begeistert vom Unternehmen seiner Eltern. So sitzt er bereits im Alter von 4 Jahren das erste Mal hinter einem Kartlenkrad. Und vorsichtig gesagt könnte man behaupten, dass es ihm nicht schlecht gefällt. Denn im Alter von 4 hinter so einem Ding zu sitzen ist die eine Sache, aber danach jeden Tag seine Eltern zu nerven, dass man ein eigenes haben will, nochmal ein bisschen was anderes. Und sein Vater will ihm diesen Wunsch auch erfüllen. Allerdings muss er aufgrund der finanziellen Situation der Familie ein wenig erfinderisch werden. So baut er nächtelang für Michael und irgendwann ist es tatsächlich fertig. Ein eigenes Go-Kart. Die Materialien sind, wie gesagt, ziemlich einfach. Das Gerüst ist ein pedalbetriebenes Kart, was Rolf ein bisschen einkürzt, damit Michael eben an die Pedale kommt. Und statt eines richtigen Motors ist der eines Mopeds drin. Also nicht wie andere so speziell gebaute Rennmotoren, sondern einfach aus einem kleinen... Das war jetzt das beste Moped, was ich hätte nachmachen können. Doch das Wichtigste für Michael ist, er hat sein eigenes Go-Kart und er ist sofort unglaublich begeistert. So sehr, dass er süchtig wird. Er will immer besser werden und besser. Und tatsächlich geht das auch so auf. Denn mit 5 Jahren holt er sogar seinen ersten Sieg in einem Rennen. Einfach nur so ein Spaßrennen. Aber mit 6 dann sogar schon eins ernster. Da gewinnt er nämlich die Clubmeisterschaft der Go-Kart-Bahn seiner Eltern. Und es wird schon sehr früh klar, er scheint für den Rennsport wie gemacht zu sein. Schule wird an der Stelle die nächsten Jahre zur Nebensache. Früh wechselt er von ihr in eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Jede freie Minute wird entweder in einem Kart verbracht oder beim Schrauben an einem. 1984 und 85, also im Alter von 15 und 16 Jahren, wird Michael dann deutscher Juniorenmeister im Kartfahren. Mit 18 sogar noch eins krasser, da sogar Europameister. Und spätestens jetzt ist allen klar, das hier ist nicht irgendein Jugendlicher, der gern mal ein bisschen Kart fährt. Das ist jetzt schon einer der Besten der Welt. Und so wird auch der große Rennsport auf ihn aufmerksam. Kapitel 2: Höher, weiter, schneller. Um dieses Kapitel hier besser zu verstehen, müssen wir uns einmal kurz die obersten Rennklassen genauer anschauen. Man hört hierbei immer wieder das Wort Formel und das steht für ein festes Regelwerk, also genaue Vorschriften, nach denen die Autos gebaut werden müssen. Da kann nicht jeder einfach Freestyle rumtunen, da gibt es ganz klare Regeln. Und als Michael Schumacher damals Ende der 80er Jahre den Schritt in Richtung Profi macht, gibt es drei solcher Serien, die Formel 1, 2 und 3. Damals kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Fußball. Die Formel 1 ist die höchste Liga, also in Deutschland die Bundesliga, danach kommen zweite und dritte. Heutzutage gibt es sogar noch die Formel 4, das ist quasi so eine Nachwuchsrennserie. Und die Formel E, die gibt es mittlerweile auch noch mit rein elektrischen Fahrzeugen. Schumi, wie viele Michael in dieser Zeit anfangen zu nennen, steigt mit 20 als Nachwuchstalent in der Formel 3 ein. Damals ist es eine rein auf Deutschland begrenzte Meisterschaft, die aber schon extrem wichtig ist, weil Talentscouts aus Formel 1 und 2 beobachten jedes Rennen ganz genau, um eben zu schauen, wer die vielversprechendsten jungen Fahrer sind. Der Schritt ist für Michael ein gewaltiger, denn die neuen Rennwagen sind jetzt nicht unbedingt 1:1 gleich wie so ein Go-Kart. Es braucht so ein bisschen Umgewöhnungszeit. Sie sind schneller, agiler, bessere Bremsen, auch viel, viel höhere Geschwindigkeiten sind möglich. Deswegen werden Fehler viel schneller bestraft. Aber genau hier soll Michaels größte Stärke liegen. Denn er gilt schon früh als mutiger, aggressiver Fahrer und zeigt bereits in seiner allerersten Formel 3-Saison, was er kann. Ihm gelingen zwei Siege und nicht nur das, er beendet die Saison punktgleich mit dem Zweitplatzierten, den man später auch als sehr talentierten Fahrer Heinz-Harald Frenzen kennen wird. Für einen Neuling wie Michael ist das ein unglaublich starkes Ergebnis, doch es reicht ihm noch nicht. Er will ganz oben stehen und nur ein Jahr später ist es dann auch soweit. In seiner zweiten Saison wird er tatsächlich deutscher Meister und das auch noch extrem dominant, schon einige Rennen vor Saisonfinale. Das sorgt damals bei vielen für riesige Freude, doch wahrscheinlich am meisten bei seinem Manager Willi Weber. Denn wie wir schon rausgefunden haben, hat ja die Familie von Schumi damals nicht viel Geld, vor allem nicht, um sich die teuren Gebühren und Ausstattungen der Formel 3 leisten zu können. Willi übernimmt einen großen Teil dieser Kosten und geht damit natürlich ein enormes Risiko ein. Doch das zahlt sich sehr aus. Michael wird durch den Meistertitel in der Formel 3 sehr bekannt. Eigentlich wäre jetzt der logische Schritt der Aufstieg, also in die Formel 2, die damals Formel 3000 heißt. Ja, ist ja alles ziemlich kompliziert, liegt an der Kubikzahl der Motoren und so weiter, aber merkt euch, Formel 2. Doch es kommt dann ganz anders, als man denkt. Er kommt nicht als nächstes in die Formel 2. Und warum ist absolut crazy. Ich schwör's euch, das, was wir euch jetzt erzählen, das klingt so, als hätten wir uns das ausgedacht, aber das ist wirklich genauso passiert. Kapitel 3. Das verrückte Jahr 1991. Freunde, wir müssen uns jetzt an dieser Stelle zwei Szenen gleichzeitig vorstellen. Die eine spielt bei Michael Schumacher zu Hause, die andere in einem Londoner Gericht. Und wir starten bei Schumi. Er ist damals 22 Jahre alt. Er hat gerade einen rennfreien Tag und geht einem seiner vielen Hobbys nach. Vielleicht ist er gerade beim Fußball, auch ein Sport, in dem er sehr, sehr gut ist. Er spielt zwischenzeitlich sogar in der dritten Schweizer Liga. Vielleicht ist er aber auch bei der Kartbahn seines Vaters, zu der er immer wieder zurückkehrt, oder eventuell auch im Gym. Er ist bekannt dafür, dass er ziemlich viel Training auch neben seiner beruflichen Welt betreibt. Und egal, wo er damals gerade ist, plötzlich klingelt sein Telefon. Michael hebt ab, ohne zu wissen, dass sich jetzt sein Leben verändern wird. So, und bevor ich euch erzähle, wieso, springen wir jetzt zur Szene 2, und zwar ins Gericht nach London. Denn da passiert zeitgleich eine extrem krasse Sache. Eine Entscheidung, mit der niemand gerechnet hätte. Als der Richterhammer da in diesem Gericht fällt, da schauen sich alle im Saal ungläubig an. Auf der Anklagebank sitzt ein gewisser Bertrand Gachot. Er ist Belgier und ein sehr bekannter Formel-1-Fahrer. Aber was ist passiert? Warum sitzt er als Angeklagter in einem Gericht? Dazu müssen wir ein paar Monate zurückspringen. Da ist Gachot gerade in London auf dem Weg zu einem Sponsorentreffen, als er plötzlich mit seinem Auto einem Taxi leicht hinten drauf fährt. Etwas, das mal passieren kann. Doch dann eskaliert die Situation extrem schnell. Der Taxifahrer steigt wutentbrannt aus, läuft auf Gachots Auto zu. Dieser fühlt sich sofort bedroht, zückt aus der Tasche eine Dose mit Reizgas und attackiert damit den Taxifahrer. Dieser zeigt ihn an und das Ganze geht vor Gericht. Dort sagt Gachot aus, er habe in Notwehr gehandelt. Die Öffentlichkeit und viele Rechtsexperten gehen auch von einem Freispruch aus oder maximal einer Geldstrafe. Doch wie gesagt, nach der Verkündung des Urteils Schock im Raum, denn Gachot muss tatsächlich für 2 Monate ins Gefängnis. Denn eine Sache, die er nicht wusste, in Belgien, also in seiner Heimat, ist es keine Straftat, Reizgas mitzuführen. Im Vereinigten Königreich ist es damals aber illegaler Waffenbesitz. Und so kommt er tatsächlich hinter Gitter. Springen wir mal zurück zu Michael, denn da hat ja gerade das Telefon geklingelt und am Apparat ist sein Manager Willi Weber. Dieser erzählt ihm sofort die verrückte Geschichte von Gachot und noch viel verrückter, er sagt ihm auch, dass sein Team, also das von Gachot, Team Jordan, angerufen hat, weil sie jetzt sehr, sehr kurzfristig einen Ersatzfahrer brauchen. Willi Weber sagt natürlich, ja, hier Michael ist der perfekte Kandidat und tatsächlich entscheiden sie sich für ihn. Schumi kann das Ganze natürlich erstmal überhaupt nicht glauben. Er wird mit 22 Jahren sein Formel-1-Debüt geben. Etwas, was in dieser Zeit höchst selten ist. Eine wirklich unglaublich riesige Chance. Doch viel Zeit, sich jetzt über diese krasse Nachricht zu freuen und sich an sie zu gewöhnen, hat er nicht. Das Rennen ist nämlich bereits in 10 Tagen und Freunde, es soll noch viel verrückter werden, denn eine Sache ist noch sehr entscheidend. Willi Weber hat das Team Jordan nämlich angelogen und Michael muss das Ganze jetzt ausbaden. Kapitel 4: Die große Lüge. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein großes Formel-1-Team wie Jordan natürlich genau wissen wollte, ob Michael schon soweit ist. Vor allem, weil das Rennen in Belgien in Spa stattfinden wird. Das ist eine extrem anspruchsvolle Strecke. Schnell, ziemlich viele Kurven und damals wie auch heute die längste Strecke der gesamten Saison. Daher fragt der Teamchef von Jordan im Telefonat mit Willi Weber natürlich, naja, wie gut kennt dieser Michael denn die Rennstrecke von Spa? Was Willi hätte antworten müssen, wäre, ja, tatsächlich gar nicht. Also der ist da noch nie gefahren, aber das ist ja ein super Fahrer, der schafft das. Also was er hätte antworten sollen, wenn er ehrlich gewesen wäre. Aber er will ja, dass Schumi seine Chance bekommt. Deswegen sagt er, Spa, Leute, das ist für einen Schumi überhaupt kein Problem. Der kommt ja aus Kerpen. Das ist in der Nähe der deutsch-belgischen Grenze. Deswegen kennt er Spa wie seine Westentasche. Der ist da schon 100-mal gefahren. Wie gesagt, eine gewaltige Lüge. Michael hat überhaupt keine Ahnung. Doch natürlich ist er nicht wütend auf Willi, der weiß ja, ohne diese Lüge hätte er diese Chance wahrscheinlich gar nicht erst bekommen. Und deswegen kommt er auf eine ziemlich verrückte Lösung für das Problem, dass er die Strecke nicht kennt. Denn so richtig sich da reinzufuchsen und vielleicht schon mal mit dem Auto, sogar mit dem Formel-1-Auto von Jordan, darüber zu fahren, da ist keine Zeit mehr für. Er kommt erst donnerstags in Spa an. Das ist schon quasi der Tag vor dem Rennwochenende. Da darf keiner mehr auf der Strecke mit dem Auto. Also kommt er auf eine sehr, sehr verrückte Idee. Und die kennt ihr schon vom Anfang dieser Folge. Denn tatsächlich fährt er die Strecke, um sie kennenzulernen, auf seinem Fahrrad ab. Die einzige Chance. Ein Foto von dieser sehr, sehr verrückten Aktion findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Er fährt damals ganz in seinem Tempo, sogar zweimal den gesamten Kurs ab. Das dauert mehr als eine Stunde wahrscheinlich. Er prüft, wo sich die Ideallinie befindet, also wo er mit dem Auto langfahren muss, um die kürzeste Rundenzeit hinzubekommen. Er achtet auf jede Bodenwelle, auf Neigungen von Kurven, auf Referenzpunkte, damit er weiß, wo man am besten bremsen sollte. Also er versucht sich alles einzuprägen, was er da sieht. Für viele Außenstehende ein ziemlich skurriler Anblick. Einige gehen davon aus, dass das einfach ein verrückter Fan sei. Es kennt ja niemand in der Formel 1 Schumi, also niemand von den Normalos, sag ich mal. Die denken, der hat sich da einfach irgendwie auf eine Strecke geschmuggelt oder, keine Ahnung, eine Wette verloren. Niemand kommt auf die Idee, dass dieser Typ am nächsten Tag in einem Formel 1 Auto über den Kurs von Spa brettern wird. Doch das tut Schumi. Und wie? Am Freitag findet das freie Training statt. Da kann jedes Team seine Autos mal auf die Strecke schicken, um zu testen, ob alles funktioniert, wie die Einstellungen sind und so weiter. Und da fällt Michael von Anfang an extrem auf. Er fährt sogar schnellere Rundenzeiten als sein sehr, sehr erfahrener Teamkollege Andrea De Cesaris. Als dieser das dann mitbekommt, meldet er sich sehr, sehr wütend bei seinem Team. Er sagt, dass sein Auto kaputt sein muss und er will jetzt mit Schumacher tauschen. Das Team kommt seinem Wunsch nach, doch danach ist Schumi wieder schneller. Wirklich unglaublich. Die Kunde über einen neuen Nachwuchsstar geht durch das Fahrerlager. Und der Letzte, der noch nicht von ihm gehört hatte, lernt ihn dann Samstag beim Qualifying kennen. Das ist quasi ein Wettkampf um die schnellste Rennrunde und der Beste startet dann beim Rennen am Sonntag von Platz 1, der Zweitschnellste von Platz 2 und so weiter. Trotz der Wichtigkeit dieses Tages wirkt Michael irgendwie überhaupt nicht angespannt, so als würde er wissen, was gleich passiert. Denn am Tag des Qualifyings erreicht er einen überragenden Platz 7 von damals 30 Fahrern. Er schlägt damit gestandene Größen, sogar ehemalige Weltmeister. In nur 2 Tagen macht er sich einen gewaltigen Namen. Der Typ, der am Donnerstag noch irgendwie bisschen weird mit dem Fahrrad über die Strecke gefahren ist, auf einmal Platz 7 im Qualifying. Völlig verrückt. Doch leider soll der nächste Tag, also das Rennen, gehörig für Michael ins Wasser fallen. Der Start läuft zwar ziemlich gut, Michael überholt direkt 2 Autos, doch danach in der ersten Kurve zerbricht die Kupplung seines Autos unter der sehr aggressiven Fahrweise von ihm. Schumi scheidet aus. Für ihn ein herber Rückschlag. Doch was er nicht weiß, über das Wochenende haben sich schon so viele Augen, sehr wichtige Augen der Formel 1 auf ihn gerichtet, dass nun seine unglaubliche Erfolgsgeschichte trotzdem beginnen wird. Kapitel 5. Pure Dominanz und ein tragischer Tag. An der Stelle muss ich mich schon mal ein bisschen entschuldigen, denn über Michaels Formel 1 Karriere könnte man problemlos eine ganze eigene Folge ab hier machen. Also da sind so krasse Rennen dabei, geheime Taktiken, Rückschläge, Crashs, richtig intensive Duelle mit ein, zwei Fahrern. Ich sag nur Mika Häkkinen, also alle, die sich mit Formel 1 auskennen, wissen an der Stelle Bescheid. Aber wir wollen ja immer diesen Podcast hier so kurz und prägnant wie möglich halten. Daher kommt jetzt hier eine schnelle Zusammenfassung der Jahre nach dem Spa-Wochenende. Im wahrsten Sinne, schnallt euch an. Kaum hatte er bei Jordan in Spa gezeigt, was er kann, wird Schumi direkt von Flavio Briatore abgeworben. Das ist der damalige Chef von Team Benetton. Und wenn ich sage, dass er ihn direkt abwirbt, dann meine ich direkt. Nur ein Rennen später, in Monza, Italien, trägt Schumacher schon den neuen hellblauen Overall. Also für Team Jordan ist er de facto nur eine halbe Runde Rennen gefahren. Und jetzt bei Benetton beginnt seine unglaubliche Erfolgsstory. In seiner ersten Saison holt er direkt die ersten Punkte. In seiner zweiten dann direkt den ersten Sieg. Noch eine wichtige funny Nebeninfo da. Was glaubt ihr, wo er ihn holt? Richtig, in Spa. Und das auch noch exakt ein Jahr nach seiner Fahrradtour dort. Also erste Saison Punkte, zweite Saison erster Sieg. Dritte Saison wird er dann Vierter von allen Fahrern. Das ist schon absolut überragend und er krönt das Ganze sogar noch im Jahr 1994. Passiert das Unglaubliche. Im Alter von 25 Jahren wird Schumi das erste Mal Weltmeister. Er ist damit der erste Deutsche, dem das in fast 50 Jahren Bestehen der Formel 1 gelingt. Und als wäre das noch nicht genug, legt er 1995, also ein Jahr später, seinen zweiten WM-Titel direkt nach. Anschließend folgt ein sehr krasser Wechsel, der überall in allen Zeitungen zu lesen ist, und zwar 96. Ein ziemlich mutiger Schritt, denn er geht zu Ferrari. Das ist natürlich ein riesiger Name, auch heute noch, aber damals ist das Team seit 16 Jahren ohne Weltmeisterfahrer in der Formel 1. Doch Michael hilft, das Blatt zu wenden. Er fährt nicht einfach nur das Auto, sondern arbeitet aktiv am Neuaufbau der Marke mit. Er testet in den nächsten Jahren viel, gibt präzise Rückmeldungen, hilft auch viel Professionalität und neue Namen ins Team zu holen. Und das Ganze zahlt sich dann nach 4 Jahren Arbeit sowas von aus. Mit einem Rekord, der bis heute nicht gebrochen wurde. Denn in den Jahren 2000 bis 2004, also 5 Saisons hintereinander, wird Michael Schumacher Weltmeister. Das ist wirklich krass. Wie gesagt, selbst heute im Jahr 2026 hat das nie ein zweiter Fahrer geschafft, 5-mal hintereinander. Außerdem hat Michael auch noch immer den geteilten Rekord zusammen mit Lewis Hamilton für die meisten WM-Siege, 7 Stück an der Zahl. Mehr geht kaum. Und umso größer ist damals dann die Überraschung, als er nur 2 Jahre nach diesen 5 Weltmeistertiteln mit Ferrari plötzlich seinen Rücktritt ankündigt.
Um noch ein bisschen rumzufahren, das kann sicherlich nicht mein Motiv sein, sondern wenn, dann habe ich den Anspruch, das auf höchstem Niveau zu machen. Ich stelle mich selber in Frage, ob ich das in Zukunft noch könnte, und deswegen ist es dann besser, glaube ich, diese Entscheidung zu treffen.
Für viele Fans bricht eine Welt zusammen. Ich weiß es noch damals, da sind Nachrichtenbilder um die Welt gegangen, wo ganz viele weinen. Die sitzen auf der Straße und trauern darum, dass Schumi nicht mehr fahren wird. Auch ganz viele sagen immer wieder, bitte kehr doch zurück. 3 Jahre lang bleibt er standhaft, doch im Jahr 2010 gibt er nochmal ein Formel 1 Comeback. Mit über 40 zieht es ihn einfach nochmal an, aus Liebe zum Rennsport. Der große Erfolg mit dem Team von Mercedes bleibt damals zwar aus, also er wird mal Dritter in Valencia, holt leider keinen Sieg mehr, tritt dann 2012, also 2 Jahre später, auch komplett zurück. Aber er hilft damals in seiner Zeit bei Mercedes, alles so aufzubauen und zu konfigurieren, dass ein gewisser Lewis Hamilton dann dort eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Zeit in den Jahren danach verbringen kann. Also es klingt eigentlich alles nach einer Bilderbuchgeschichte, das Leben des Michael Schumacher bis zum 29. Dezember 2013. Michael ist damals gerade mit seiner Frau Corinna, seinen 2 Kindern und Freunden im Skiurlaub. Er fährt die Pisten etliche Male hinunter. Er gilt als sehr, sehr geübter Skifahrer. Doch als er dann die markierte Piste verlässt, also durch nicht präparierten Schnee fährt, passiert es. Er ist gar nicht allzu schnell unterwegs, das haben Untersuchungen in der Zwischenzeit ergeben, als er wenden will und dabei einen Stein trifft. Er konnte ihn unter dem Schnee nicht sehen, doch die Folge ist katastrophal. Michael wird durch die Luft katapultiert und landet ungebremst mit dem Kopf auf einem Felsbrocken. Er trägt zwar einen Helm, doch dieser zerbricht durch die Wucht des Aufpralls sofort in 2 Teile. Michael kommt direkt ins Krankenhaus. Bei seiner Einlieferung schwebt er in Lebensgefahr. Noch am selben Tag wird er 2-mal neurochirurgisch operiert. Er überlebt, doch trägt schwere Schäden zurück. Über seinen heutigen Zustand weiß man nur sehr wenig, und das auch ganz bewusst. Die Familie schützt seine Privatsphäre seit Jahren konsequent. Es gibt nur sehr, sehr wenige Berichte darüber, wie stark ihn die Verletzungen bis heute einschränken. Bekannt ist nur, dass er seit dem Unfall betreut und rehabilitiert wird. Das ist das unglaublich tragische Ende unserer Geschichte hier. Die eines Mannes, der durch Mut und Hingabe den Rennsport, wie wir ihn kennen, für immer geprägt hat und so zu einer Legende wurde. Zusammenfassung: Michael Schumacher kommt 1969 in der Nähe von Kerpen zur Welt und wächst in einfachen Verhältnissen auf. Seine Eltern betreiben eine Kartbahn und genau dort entdeckt er schon als kleines Kind seine Begeisterung und sein Talent für Geschwindigkeit. Sein Vater baut ihm sogar ein eigenes Kart mit Moped-Motor und Michael zeigt darin sofort, wie talentiert er ist. Schon ganz früh gewinnt er erste Titel, konzentriert sich dann voll und ganz auf den Rennsport, wird sogar Europameister im Kartfahren. Ende der 80er wechselt er dann in die Formel 3 und beweist auch da sofort sein außergewöhnliches Talent. Als er 1990 deutscher Meister wird und damit auf einen schnellen Aufstieg in die Formel 2 hofft, kommt alles anders, als er denkt, denn das Schicksal hat andere Dinge mit ihm vor. 1991 gibt es nämlich einen sehr spektakulären Gerichtsfall, wo der belgische Fahrer Bertrand Gachot plötzlich verhaftet wird. Auf einmal ist in der Formel 1 bei Team Jordan ein Platz frei. Michael bekommt ihn. Er wird direkt so sehr ins kalte Wasser geworfen, dass sein Manager Willy Weber notlügen muss, dass er die Strecke von Spa in- und auswendig kennt. Deswegen fährt Schumi sie zweimal mit seinem Fahrrad ab, um sich alles einzuprägen. Und nur ein paar Stunden später sitzt er dann tatsächlich das erste Mal in einem F1-Cockpit und fährt sein Debüt. Sein erstes Rennen geht zwar in die Hose, er scheidet noch vor dem Ende der ersten Runde aus aufgrund technischer Schwierigkeiten, aber an den beiden Tagen davor fährt er so außergewöhnlich gut, dass Benetton ihn abwirbt. Und damit beginnt er Schumis Aufstieg in die Weltspitze. 94 wird er zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister, auch als allererster deutscher Fahrer jemals. 95 verteidigt er seinen Titel, wechselt dann zu Ferrari, baut das Team mit neu auf und erreicht dann etwas, das es ebenfalls noch nie gegeben hat. Von 2000 bis 2004 wird er fünfmal in Folge Weltmeister, bis heute unerreicht. Insgesamt holt er 91 Grand Prix-Siege, 7 Weltmeistertitel, spannenderweise den 7. Weltmeistertitel, wo? Natürlich auf seiner Lieblingsstrecke in Spa. Und damit prägt Schumi eine ganze Generation des Motorsports. Er bringt die Formel 1 auch so richtig doll nach Deutschland. Das ist ein Sport, der vorher schon beliebt ist, aber Schumi macht daraus ein Massenereignis. Jede Woche Sonntag verfolgen ca. 13 Millionen Deutsche die Rennen im Fernsehen. Einer davon war ich. Doch diese ganze Bilderbuchgeschichte, die wendet sich dann leider im Jahr 2013 drastisch. Im Dezember verletzt sich Michael bei einem Skiunfall sehr schwer am Kopf. Sein Leben kann zwar gerettet werden, wie dieses heute jedoch aussieht, weiß man nicht genau. Er lebt bewusst abgeschirmt von der Öffentlichkeit und wird im Kreis seiner Familie betreut. 2017 gründet diese auch die Keep Fighting Foundation. Sie kümmert sich um Themen, die Michael schon immer sehr wichtig waren. Gleichberechtigung, Bildung, Gesundheit, Kultur, Wissenschaft. Es ist eine gemeinnützige Stiftung, die unter anderem auch Verkehrssicherheit schützt. Es werden jährlich tausende Helme gespendet. Es wird die medizinische Forschung gefördert, dass solche Dramen wie das von Michael Schumacher in Zukunft vielleicht verhindert werden können. Und was die Familie auch noch macht, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Sie haben das virtuelle Schumacher-Museum ins Leben gerufen. Und dort wird seine Geschichte, diese unfassbare Story für immer, für jeden und jede weiterleben. Freunde, das war wieder nicht einfach. Vor allem, weil Schumi für mich, wie gesagt, so ein großer Kindheitsheld ist. Wie für viele wahrscheinlich auch sein Sohn Mick, der übrigens auch ein sehr erfolgreicher Rennfahrer geworden ist. 2018 wird er in der Formel 3 und 2020 sogar in der Formel 2 Meister. Danach fährt er 2021 sowie 2022 sogar in der Formel 1 für das Haas-Team. Und auch seine Tochter ist Profisportlerin, und zwar Springreiterin. Sie wird sogar nach ihrem Doppel-Weltmeistersieg 2025 als eine der erfolgreichsten Reiterinnen der Welt gelistet. Michael ist bestimmt sehr, sehr stolz auf seine beiden Kinder. Ich bin gespannt, wie es euch mit der Folge geht, wie ihr das alles vielleicht auch erlebt habt, so wie ich, vielleicht einige aber auch deutlich später, die trotzdem dann Michael Schumacher kennen. Ich bin auf alle Kommentare gespannt und natürlich sind wir auch auf eure Fragen gespannt und springen an der Stelle wieder eine Woche zurück. Da ging es ja um die dunkle Geschichte von Puerto Rico und das hier wolltet ihr dazu wissen. Frage Nummer 1 kam von Josef. Johnny, gibt es noch andere Überseegebiete wie Puerto Rico von den USA? Und yes, die gibt es. Zu den wichtigsten gehören Guam, American Samoa, die nördlichen Marianen und die US Virgin Islands, die Jungferninseln, die wir auch aus der Folge zu Jeffrey Epstein besser kennen. Solche Überseegebiete gibt es aber nicht nur rund um die USA, sondern auch bei uns in Europa. Zum Beispiel die Azoren, die zu Portugal und der EU gehören, aber relativ weit weg liegen. Genauso die Kanarischen Inseln, die ja eigentlich viel näher an Afrika liegen, aber zu Spanien gehören. Die nächste Frage kommt von Mahu. Hi Johnny, wenn die Einwohnerinnen und Einwohner von Puerto Rico über die Grenze gehen, haben sie dann eigentlich den gleichen Status wie normale Amerikaner? Und die positive Antwort an der Stelle lautet yes. Sie haben seit 1917, also seitdem sie offizielle Staatsbürger der USA sind, den gleichen Status, was das Reisen angeht, wie alle anderen Amerikaner. Sie können das also sehr, sehr frei aussuchen, weil wir haben ja schon geklärt, der amerikanische Pass ist einer der stärksten. Also man kommt damit in extrem viele Länder. Die dritte Frage kommt von KHT Luna. Hey Johnny, du hast doch gesagt, dass einige damals geflohen sind, aber wo sind diese Menschen hin? Also diese Taino auf andere Inseln oder wo? Und das ist auch eine sehr gute Frage. Yes, als das Verhalten von Spanien den Taino gegenüber immer schlimmer wird, zieht sich ein Teil der indigenen Bevölkerung ins gebirgige Inselsinnere von Puerto Rico zurück, also in abgelegene Regionen, die von der Kolonialmacht Spanien nicht so einfach zu kontrollieren sind. Andere versuchen übers Meer zu entkommen, weil die Inseln in der Karibik damals halt einfach so ein großes Netzwerk haben. Unter anderem kommen einige auf der Insel unter, die sich heute die Dominikanische Republik und Haiti teilen. Und an der Stelle haben wir uns jetzt überlegt, weil einfach so viele gute Fragen, haben wir noch eine vierte, die kam von Stoffwechsel. Hey Johnny, danke dir und dem Team für eine weitere super gute Folge. Vielen Dank für das Kompliment, sehr, sehr gerne. Die Frage lautet, ist der Zustand Puerto Ricos nicht sogar völkerrechtswidrig? Und ja, das ist eine sehr, sehr smarte und auch eine sehr, sehr komplizierte Frage. 1953 entscheidet die UN-Generalversammlung, dass Puerto Rico eine Form von Selbstregierung habe. Also die haben sich die Lage angeschaut und geguckt, wird das Ganze noch zu sehr von den USA gemanagt oder können die sich auch selbst organisieren? Und ja, wenn man sich das so anschaut, dann weiß man nicht genau heutzutage, ob das die richtige Entscheidung war, denn es gibt eben diese extremen Abhängigkeiten. Es gibt diese fehlenden Rechte des Wählens beispielsweise für puerto-ricanische Menschen. Doch dennoch wird es so eingestuft, dass das Land einigermaßen eigenständig unterwegs ist. Und deswegen ist es tatsächlich nicht völkerrechtswidrig. Als Argumente dafür werden vor allem zwei Dinge immer wieder genannt, dass es halt demokratische Abstimmungen auf Puerto Rico über eigene Machthaber in Anführungszeichen auf der Insel gibt und auf der anderen Seite dadurch, dass die USA das Land eben wirtschaftlich auch sehr stabilisieren. Von den ganzen negativen Punkten, die wir letzte Woche angehört haben, hört man allerdings nicht ganz so viel. Und damit, meine Wissensfreunde, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Das heißt, ihr seid wieder dran. Sucht euch das Thema für nächste Woche aus, das ihr am liebsten hören würdet. Zur Wahl stehen heute folgende 6. Als erstes, wer war Nikola Tesla? Habe ich letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Visionärer Erfinder und Pionier der Elektrotechnik. Der ist hier wieder mit drin, weil er auf Platz 2 gelandet ist. Dann haben wir das Tunguska-Ereignis. Im Jahr 1908 zerstört eine gewaltige Explosion tausende Quadratkilometer Wald in Sibirien. Und eigentlich kann sich keiner erklären, wie das passiert ist. Also das ist unfassbar, was da abgegangen ist. Darüber könnten wir einmal sprechen. Als drittes haben wir die Costa Concordia. Das werden einige von euch mitbekommen haben. Im Jahr 2012 läuft das Luxuskreuzfahrtschiff vor Italien auf Grund. Es kentert. Es kommt zu zahlreichen Todesfällen leider, die hervorgerufen sind durch einige Fehlentscheidungen des Kapitäns Schettino. Als viertes haben wir den Brexit. Großbritannien entscheidet sich 2016 überraschend in einer Volksabstimmung dafür, die EU zu verlassen. 2020 treten sie dann auch aus, Was das alles so zur Folge hat und wie es dazu kommen konnte, könnten wir in einer Folge klären. Dann haben wir als fünftes das Land Griechenland. Muss ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Das kennen wahrscheinlich einige, genauso wie das sechste Thema, die Wikinger. Also, schaut euch mal an, worauf ihr am meisten Lust habt. Vielleicht überrascht ihr uns genauso, wie ihr es letzte Woche getan habt. Vor allem, dass Tesla auf Platz 2 landet. Damit haben wir nicht gerechnet in unserem kleinen WhatsApp-Team-Chat. Wir sind sehr gespannt, auf welche Recherche ihr uns dieses Mal schickt. Wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr drauf. Boah, an der Stelle kann ich noch so einen kleinen Teaser machen. Das mache ich jetzt sehr spontan. Das ist auch gar nicht irgendwie so runtergeschrieben und mit der ARD abgesprochen. Aber das mache ich jetzt einfach mal, weil etwas so Cooles passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Im WhatsApp-Kanal haben wir euch mal gefragt, nennt uns mal alle Fragen, die ihr an einen Vulkanologen habt. Also an eine Person, die sich beruflich mit Vulkanen beschäftigt. Und da haben wir eine so krasse Expertin, die gerade auf der anderen Seite der Welt für euch diese Fragen beantwortet. Das ist so cool. Das passiert jetzt gerade. Oh, ich würde euch am liebsten noch viel, viel mehr erzählen, aber das hört ihr dann alles in Folge 80. Schon mal so als kleiner Teaser. Und so lange müssen wir aber nicht warten, bis wir uns wieder hören. Natürlich geht's hier weiter mit Folge 77 und zwar nächsten Sonntag um 23.59 Uhr mit dem Thema eurer Wahl. Bis dahin ganz, ganz, ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, wisst ihr ja, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.